Amen.
Amen.
Dank je veel. Ja, zuerst mal wieder Danke sagen auch für die schöne Infrastruktur hier. Familie Sturzenegger, euch beiden. Aber auch für das passende Kreuz zu dem Anlass, am Karfreitag. Das ist nämlich nicht von mir. Es war vorhin dort angelehnt und ich habe gefunden, es passt wunderbar. Danke vielmals, Max. Ja, der Höhepunkt heute wird sein, das Abendmahl. Und wir feiern ja normalerweise Univie, darum hat es Brot, Traubensaft und eben nur eine ganz kleine Flasche Wein da. Man sieht sie vielleicht fast nicht. Warum ist das so? Weil bei uns eigentlich Wein eher eine untergeordnete Rolle hat oder keine beim Abendmahl, wenn man es ehrlich ist. Es ist eine Art erstaunlich, weil ich weiss nicht, wisst ihr, was das erste überlieferte Wunder ist von Jesus in den Evangelien? Ja? Hochzeit von Kana hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Ja, genau, das ist richtig, ja. Aber eben, bei uns ist es ja also eigentlich nicht so, mit dem jetzt Traubensaft. Aber man kann die kleinen Weinflaschen, die kann man, wenn jemand will, also ich habe da das passende Werkzeug. Genau. Will jemand? Für später? Eher nicht. Also, muss ich mal sagen, das ist wirklich nicht so gross. Das ist ganz klein da. He? So ganz klein, ja gut. Ja, ja nun. Oh, sorry, he, bin ich da schon. Ja, nein. Was ist denn das? Das glaube ich ja nicht. Ja, das ist das Wasser, aber das ist jetzt... Oh, ja, was machen wir jetzt? Ja, dann kann ich nur sagen, danke, Herr. Nein, also das ist ein bisschen gemogelt, das habt ihr sicher gemerkt. Das kann ich noch nicht. Ich kann nicht machen, dass es nachher mehr Wein hat als vorne. Umgekehrt vielleicht schon, aber einfach das geht eigentlich noch nicht. He? Aber ich möchte eigentlich, dass man das auch optisch sieht, passend zum Thema Wein, Wasser, respektive Brot und Wein. Weil das ist ja das Thema vom Abendmahl. Es geht nicht darum, ob man jetzt das Abendmahl soll mit Traubensaft oder mit Wein machen. Das ist überhaupt kein Thema. Heute vergessen das Ganze. Aber es ist einfach schön zum Schauen. Es entspricht auch der biblischen Überlieferung. Und jetzt nehme ich gerade mal schnell mein Wasser, weil jetzt habe ich gerade wieder Durst bekommen. Es gibt ja verschiedene Aspekte. Jetzt habe ich gar nicht auf Hochdeutsch geredet. Ich tue jetzt gerade umschalten. Es gibt verschiedene Aspekte, auf die es sich lohnt einzugehen, wenn man über den Sinn dieser Aussage Jesus, das Brot des Lebens. Es gibt verschiedene Aspekte. Ich möchte mich aber einfach ein bisschen einschränken und einige persönliche Gedanken über das Abendmahl mit euch teilen. Und der Hintergrund ist der, dass meiner Ansicht nach bei unseren Abendmahlfeiern, wir feiern die Abendmahlfeiern als reine Gedenkfeiern und was auch hauptsächlich unser Kopf oder unser Intellekt anspricht. Doch weil Jesus gerade diese Symbole Brot und Wein gebraucht hat und auch eingesetzt hat, kurz vor seinem Leiden, möchte ich auch auf das, also den Blick auf das lenken, was er zu Brot und Wein sagt. Und das mache ich einfach auch im Bewusstsein, dass wenn wir auch Gott erfahren möchten, dann geht es nur ganzheitlich, denke ich, so wie das auch in der Bibel auch überliefert wird. Jesus wurde ja mal gefragt, ja, was ist denn, das ist die Folie 3, ja, was ist denn das höchste Gebot und was denkt ihr? Was antwortet ein Jude, wenn er hört, wenn er gefragt wird, was ist das höchste Gebot? Dann sagt er, Schma Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Herr Gott ist allein der Herr. Und du, und jetzt kommt es, sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und das ist für mich eine ganzheitliche Sichtweise. Und so würde ich mich freuen, wenn wir jetzt auch Jesus heute persönlich begegnen könnten, in dieser Abendmahlfeier, in diesem Gottesdienst, in dem wir unser Herz, Seele, Gemüt und Kraft und auch einsetzen dafür. Es ist kein Zufall, eben, dass es das Abendmahl ist. Ich habe schon erwähnt, Jesus hat kurz vor seinem Leiden mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Die Zeichen von Brot und Wein im Alten Bund. Wir sehen schon im Alten Bund, dass diese Zeichen einen besonderen Effekt hatten, eine besondere Aufgabe hatten. Einerseits lesen wir im Psalm 104, wie wir danken dafür, das Dankgebet, das die Juden da beim Mahl hatten. Da lesen wir, du Gott, du tränkst die Berge aus deinen Kammern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, für den Ackerbau des Menschen und darum, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, das das Herz des Menschen erfreut. Damit er das Angesicht erglänzen lässt, mit Öl und Brot das Herz des Menschen stärkt. Und weiter erkennen wir an einer anderen Stelle im Alten Testament die Gäste Melchisedeks, der hohe Priester, der Abraham gesegnet hast, im 1. Mose, Kapitel 14, Verse 18 und bis 19. Melchisedek, also der Hohepriester, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester des höchsten Gottes. Und dieser Priester segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Also wir sehen, durch diese Geste von Melchisedek im Alten Bund wurden Brot und Wein unter den Erstlingsfrüchten als Opfer dargebracht, zum Zeichen der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer. Melchisedek ist interessant, ein Priester, der Höchste, der erwähnt wird, kein Stammbaum, das ist ja bei den anderen Priestern dann anders. Und da sehe ich auch ein Abbild bereits in der früheren Zeit vom wahren hohen Priester von Jesus. Und dann gibt es auch eine andere Stelle, wo das Brot eine zentrale Bedeutung hat, nämlich im 5. Mose, wenn wir lesen, über den Auszug von Ägypten, als das Volk Israel befreit wurde, da musste es lange in der Wüste, 40 Jahre wandern, und da hatte es Hunger. Und dann heißt es, durch Hunger hat er dich gefügig gemacht. Also Israel wurde durch Gott gefügig gemacht durch Hunger und hat dich dann mit dem Manna gespeist, das du nicht kanntest und auch das deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch vor allem lebt, was der Mund des Herrn spricht. Also wir sehen da auch, dass das Manna, das Brot vom Himmel, praktisch auf der einen Seite, man wird satt, aber auch eine Erinnerungsfunktion, dass nicht nur der Bauch satt wird, sondern auch Jedes Wort, das von Gott kommt, ist auch für uns Nahrung. Und dann möchte ich auch noch ein letztes Beispiel nehmen im Alten Testament, im 2. Mose, Kapitel 12. Da ist auch wieder das Brot zentral, nämlich die ungesäuerten Brote. Das ist auch wieder beim Auszug, wo es heißt, haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn gerade an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Haltet diesen Tag in allen kommenden Generationen. Es ist eine ewige Satzung. Und das machte ja Jesus. Sie versammeln sich in Jerusalem eben zu diesem Fest der ungesäuerten Brote. Also, ich fasse kurz zusammen. Brot hatte im Alten Testament eine spezielle, auch eine geistliche Bedeutung als Opfergabe, Priester Melchisedek, als Manna, als geistliche Nahrung und eben beim Pessach an die Erinnerung der Befreiung. Und wenn wir halt jetzt schauen, was Jesus dann macht bei diesem Abendmahl, als er versammelt war mit seinen Aposteln. Er hält sich hier an einem jüdischen Ritus. Er segnet das Mahl, so wie er das eigentlich auch sonst gemacht hat. Wir lesen zum Beispiel bei einer anderen Gelegenheit, bei der Brotvermehrung im Matthäus- und Markus-Evangelium, ich habe die Parallelstellen auch angegeben, als Jesus predigte draußen, sagt uns das Evangelium, dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel hinauf und sprach den Lobpreis. Brach die Brote und gab sie den Jüngern. Ebenso im anderen Vers, im Kapitel 15 des Matthäus-Evangeliums, sehen wir, dass Jesus das Dankgebet spricht. Ob Lobpreis oder Dankgebet, ich habe es ein bisschen vorgehoben, damit man das auch ein bisschen erkennt. Und wie geht schon wieder das Dankgebet? Gehen wir kurz zurück im Psalm. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern und so weiter, oder? Das typische Dankgebet. Und dann macht er das auch. Das war typisch. Und das hat er auch gemacht während des Abendmahls. Und wir sehen hier, auch gerade bei der Speisung der 5000 oder nach der anderen Quelle der 4000, die Analogie, also eine Parallele zu 5. Mose, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern dass der Mensch vor allem lebt, was aus dem Mund des Herrn spricht. Wie auch früher das Manna Israel gespeist hat, körperlich, aber auch geistlich, so ist die Rede von Jesus, wo er, als er zu der Menge predigte, auch er speist die Menge, er speist sie nicht ab, sondern er macht sie satt mit richtigem Brot, und auch mit seinem Evangelium. Wie also üblich, setzte dann Jesus konsequent auch das Abendmahl ein mit diesem Dankgebet oder mit diesem Lobpreis. Und da heißt es im Lukas-Evangelium, und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es, reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir haben heute keine Kelche, wir haben so Karaffen und Gläser, aus hygienischen Gründen, weil wir doch viel sind und auch die Pandemie immer noch am Laufen ist. Aber das kann man natürlich machen. Man kann das selbstverständlich auch Gläser nehmen. Aber früher, Jesus hat natürlich einen Kelch genommen. Die Aussage, tut dies zu meinem Gedächtnis, meint in erster Linie, zumindest sehe ich das so, vergesst nicht, was mein Opfer gekostet hat und was es bewirkt hat, mein Leib, mein Blut. Aber es bedeutet auch, tut es immer wieder. Und es bedeutet auch, esst vom wahren Brot. Das ist so zusammenfassend, was ich so für mich so auch wichtig wird. Von vielen wird diesen Zusatz, tut dies zu meinem Gedächtnis, so verstanden, dass es sich beim Abendmahl einzig um ein sich daran erinnern handelt. Nur Jesus hat ja, wir haben es gesehen, typischerweise das Dankgebet, das jüdische, gesprochen vor dem Mahl. Und er hat ja von sich gesprochen. Mein Blut, mein Leib. Und wir merken, dass hier die Grenzen zwischen Verstehen und Erfahren anfangen zu verschwinden. Sie werden auch fließend. Es bleibt auch ein Geheimnis. Ist es eine reine Kopfangelegenheit? Ist es eine geistliche Erfahrung, das Abendmahl? Ist es beides? Auf jeden Fall versinnbildlicht in kaum eine andere Weise besser das Einswerden mit Jesus als in diesen Zeichen, Brot und Wein. Einswerden mit ihm. Man kann natürlich auch ganz provokativ fragen, kann man jetzt im übertragenen Sinn, kann man das Jesu Leib essen? Kann man das so wörtlich nehmen? Das Brot brechen, zu sich nehmen und sagen, das ist Jesus. Diese Frage diskutierte ich einmal in der Familie. Deine Tochter sagte dann zu mir, aber das wäre ja Kannibalismus. Oder? Ist ja krass, so ein Gedanke. Ja, ein wirklich schrecklicher Gedanke. Aber bei solchen Gedanken, denke ich, muss man irgendwie auch anfangen zu schauen, bin ich irgendwo vielleicht falsch abgebogen in meinen Gedankengängen. Und hilfreich ist für mich auch, was Jesus dazu sagt. Und er sagte das auch etwas schon lange vor seinem Opfertod über dieses Abendmahl. Wir möchten jetzt noch einen Bibeltext lesen, wo er selber das Abendmahl beschreibt. Das können wir im Johannesevangelium nachlesen. Als er ganz klipp und klar sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter in der Wüste haben das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Das wäre dann vielleicht die Kannibalismusfrage, ich weiß nicht. Die Juden stritten, sie verstanden Jesus nicht. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, das Amen bedeutet in Wahrheit, es ist so, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Ich führe da nichts mehr aus. Ich denke, der Text ist auch selbstredend ein Stück weit. Das Abendmahl ist ein eindeutiges Erkennungsmerkmal der Christen. Die ersten Christen waren bekannt dafür, dass sie das Brot brachen. Und das war auch so, wenn man von den Versammlungen gesprochen hat damals, da meinte man eben diese Christengemeinde, die das Brot brechen. Und interessant die Aussage, dass diejenigen, die das Manna gegessen hatten, die Väter, die Vorväter der Israeliten, die gestorben sind, wer aber das wahre Brot vom Himmel ist, leben wird. Hier klar, Jesus lehrt uns hier in diesem Text, der alte Bund wird abgelöst durch das Neue, was kommt, was durch Jesus gekommen ist. Die Alten sind gestorben. Im neuen Bund hat man das ewige Leben in Jesus, im wahren Brot des Lebens. Wir lesen von den ersten Christen, sie hielten sich an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das war ein Merkzeichen. Man erkannte die Christen an diesen Gebeten, an Zusammenkünften, am Brotbrechen. Und die Einsetzung des Abendmahls wurde von den Aposteln genauso abgehalten und lehrmäßig auch weitergegeben bis auf den heutigen Tag, wie es eigentlich Jesus im Lukas-Evangelium gelehrt und gezeigt hat. Und so greift auch Paulus, als er vom Abendmahl redet, das nochmals auf und sagt, denn ich, also eben der Apostel Paulus, haben von Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Also es ist auch ein Hoffnungsmahl. Was wir heute feiern, ist auch ein Hoffnungsmahl. Wir erinnern uns auch daran, dass Jesus wiederkommt. Und dann heißt es weiter von den Christen damals, Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachten in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Oder an anderer Stelle auch im Apostelgeschichte, als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen, denn er wollte am folgenden Tag abreisen. Also wir sehen, dass man versammelt sich einerseits in den Häusern, aber auch im Tempel, also am ersten Tag. Der erste Tag ist der Sonntag nach dem jüdischen Kalender, oder? Das ist der Sonntag, das ist dann später auch mit ein Grund gewesen, warum wir am Sonntag uns treffen, weil sich die Christengemeinden, die ersten unsere die Urgemeinden, sich am ersten Tag getroffen haben, nach dem jüdischen Kalender und natürlich auch, weil Jesus am dritten Tag eben auch nach seinem Tod auferstanden ist. Das ist eine Übereinstimmung. Also wir sehen hier, dass der neue Bund löst den alten ab, oder? Man versammelt sich nicht mehr am Schabbat, sondern man versammelt sich hauptsächlich nach mehr und mehr auch am Sonntag. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, möchten wir uns auch vor Augen halten, dass es eine sakrale Haltung ist, etwas, das eigentlich eine gottgeweihte Handlung war, schon im Alten Testament und auch später. Also ich möchte auch ein bisschen zu bedenken geben, dass wir unser Gewissen auch prüfen möchten, ob wir im Einklang sind mit den Worten Jesu, mit seiner Lehre. Zum Beispiel, wenn wir das Gebot der Liebe nicht einhalten können, sollten wir zuerst Buße tun und es bereinigen, das in Ordnung bringen. Wir sollten nicht leichtfertig darüber hinwegsehen, dass Jesus Opfertod ihn alles gekostet hat. Und darum sollten wir diese Angelegenheit auch ernst nehmen. Jeder ist eingeladen. Alle sind eingeladen. Niemand wird gezwungen zum Abendmahl. Aber wenn dich etwas belastet, sprich doch auch mit jemand darüber. Ein Negativbeispiel, wie es nicht sein sollte beim Abendmahl, lesen wir auch. Die ermahnende Worte im Korintherbrief: Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen, das Herrenmahl. Das Herrenmahl. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause und essen und trinken? Oder an anderer Stelle heißt es: Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum möchten wir auch später, wenn wir das Abendmahl feiern, auch eine Zeit der Stille und innehalten und uns selber auch prüfen. Herr, zeige mir auf, was muss ich etwas bereinigen? Und dann kannst du das in einem Gebet auch Gott hergeben, ihm um Vergebung bitten und dann bist du eingeladen. Die Bedeutung des Abendmahls. Wir lesen auch im 1. Korintherbrief, ich gehe nur stellenweise ein, weil ich möchte das nicht überspannen, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Zweimal wird hier das Wort Teilhabe verwendet. Und ich habe mir sagen lassen, dass das Abendmahl auf Englisch Communion heißt, was auch Gemeinschaft oder eben Teilhabe bedeutet. Die Gläubigen bringen damit zum Ausdruck, dass sie, wenn sie vom gebrochenen Brot essen und durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das Einsetzungsgebet, durch das Dankgebet, ebenso vom gebrochenen Leib von Jesus sprechen und aßen. Sie traten somit in Gemeinschaft, in Kommunion mit ihm. Aber auch, dass die Gläubigen untereinander eins werden, wie es an anderer Stelle mit einem anderen Bild heißt, so sind viele, So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Also wir sehen hier zwei Bilder, die eigentlich das Gleiche aussagen. Nun, eine persönliche Begegnung mit Jesus beim oder durch das Abendmahl. Wir möchten also jetzt bald zur Tat streiten und versuchen, was wir nun gehört und überdacht haben, über die Teilhabe, auch umsetzen. Die Feier des Abendmahls ist und sollte eine besondere Begegnung auch mit dem Herrn sein. Als Einswerdung mit ihm. Aber Einswerden ist auch etwas sehr Intimes. Wie weit, dass du gehen willst oder kannst, wie stark du dich auf deine Begegnung mit ihm einlassen willst, hängt auch von deiner Bereitschaft ab, Nähe zuzulassen. Niemand soll sich genötigt fühlen, daran teilzunehmen oder etwas zu tun, wo er sich dabei oder sie sich dabei nicht wohlfühlt. Seid frei. Tretet frei zum Tisch des Herrn. Als Ermutigung, aber auch als eine weitere Bestätigung über den besonderen geistlichen Charakter vom Abendmahl, noch eine Geschichte, die letzte Geschichte, die sich zugetragen hat nach der Auferstehung von Jesus im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Auszugsweise lese ich aus dem Kapitel 24 vom Lukas-Evangelium. Und sie am gleichen Tag, da werden die Emmaus-Jünger, sind unterwegs und reden miteinander. Und sie am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Jesus kommt, der Auferstandene, ging mit ihnen. Doch ihre Augen, und ich habe in Klammern mal Sinne gemacht, ihre Augen oder ihre Sinne waren gehalten, geschlossen, sodass sie ihn nicht erkannten. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete. Wäre das nicht etwas, wenn wir nicht nur klar definierte Erinnerungsgedanken an Jesus hätten, sondern ebenso dieses Brennen im Herz, eben Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, Gemüt und Kraft. Vielleicht sind wir manchmal auch unterwegs wie diese Jünger. Wir müssten Jesus erkennen und tun es nicht. Es waren nicht Fremde, die kannten Jesus, waren seine Jünger, hatten ihn vielleicht schon erlebt, bei der Speisung von den 4000 vielleicht. Vielleicht haben sie schon vieles über ihn auch persönlich gehört an den Predigten. Und doch, sie erkannten ihn nicht, bis er den Lobpreis, das Dankgebet sprach und das Brot brach. Das wünschte ich mir, dass wir uns allen, auch mir, die Augen, auch bei dieser Feier des Abendmahls, aufgetan werden und Jesus erfahren dürfen, so wie bei den Emmaus-Jüngern. Ich möchte noch einige Worte sagen, wie wir die Abendmahl feiern können. Wir haben hier Brot und auch Traubensaft. Und die sind dann später auch eingeladen. Und ihr dürft wir haben genügend Brot. Wir haben ganz viel Brot. Mehr noch, als ihr da sehen könnt. aber auch das habe ich nicht bewirkt. Das hat der Beck gemacht heute Morgen früh. Brecht euch ein schönes, gutes Stück Brot ab. Nicht nur ein bisschen. Jesus will, dass du satt willst. Brich ab. Reich es auch deinem Nächsten. Und dann kannst du ihm auch vielleicht sagen, hier, ich mache es mal vor. Jesus ist das Brot des Lebens. Hast du ihn mal behalten, hä? Und so geht es weiter. Ich könnte nach vorne kommen und man kann einander auch aber sagen, Jesus hat sich hingegeben für deine und für meine Schuld. Oder wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Oder ihr könnt einfach nur sagen, Jesus kommt wieder. Erinnern wir uns doch daran. Ihr dürft auch eigene Worte, ermutigt doch einander. Lasst uns satt werden. An Körper und Geist und Seele. Und dann noch ein Tipp. Es heißt über das Manna, dass es süß war. Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen. Und wenn du das Brot lange genug kaust in deinem Mund, fängt es an süß zu werden. Du kannst auch das kannst du mal herausfinden. Und dann werden wir auch eine Zeit des Lobpreis und der Gebete haben. Darum möchte ich euch alle einladen zu diesem besonderen Abendmahl. Eins, das nicht nur intellektuell als Erinnerung da ist, sondern euch hoffentlich auch als Erlebnis und auch, dass das Herz vielleicht anfängt anzubrennen und auch einladen, eins zu werden mit Jesus in dieser Feier und auch untereinander.